Einen wunderschönen guten Morgen, Irt. Insert, moin, ich bin der Micha und heute Morgen habe ich einen wunderbaren Gast am Start, und zwar mein Namensvetter Micha. Guten Morgen.
Hallo, Micha.
Hallo, grüß dich. Ja. Wenn ich ein bisschen gedämpft klinge, liegt es daran, dass ich Heuschnupfen habe.
Das tut mir sehr leid.
Ja, und das Gewitter befreit nicht von diesen Heuschnupfen. Im Gegenteil, es drückt gerade alle Pollen
in deine Nase, genau.
Ja, ja, also wirklich offene in so in die unteren Regionen der Erde sozusagen.
Ja, tell me more.
Es ist ein bisschen hart.
Ja,
aber
kann
die
ich mir vorstellen. Ich bin dazu schon verschont.
Ja, ist gerade ein bisschen heftig, aber nichtsdestotrotz wollten wir diesen Cast nicht verpassen, denn wir beide haben ein Spiel in den letzten Tagen gespielt, das uns sehr positiv überrascht hat. Und zwar ist das Horizon Chase Turbo. Ja. Ein Name, der zergeht auf der Zunge wie Butter.
Ich finde den eigentlich ganz cool. Ich sage, es ist natürlich super generisch, aber irgendwie, man erwartet das, was man nachher bekommt, wenn man den Titel liest.
Ja.
Ja, ist mal wieder ein Rennspiel. Große Überraschung, wir reden über Spiele mit Autos und Gleitern. Ne, Gleiter diesmal ja gar nicht.
Ja.
Aber mit einem bisschen anderen Ansatz. Also ist halt eigentlich ein. Was heißt eigentlich? Das ist die Retro-Racing-Erfahrung der letzten Wochen und Monate, würde ich sagen. Orientiert sich halt extrem stark. Wenn man gemein ist, könnte man sagen, es klont eigentlich so alte Amiga- und Super Nintendo-Klassiker. Nur halt in einem irgendwie modernen Gewand, wobei wir darüber nochmal sprechen müssten, glaube ich. Ja.
Ja, das ist genau. Also Horizon Chase Turbo, der Name lässt es schon vermuten, hat sich als Inspiration ja auch tatsächlich dann Titel geholt, die irgendwo in den 90ern stattgefunden haben. Das Spiel gibt es übrigens für Steam, PS4 und für Android, ne?
Ja, das gibt's für Android und ziemlich sicher auch im iTunes Store, beziehungsweise es ist eigentlich ein bisschen andersrum. Das habe ich aber auch erst after the fact herausgefunden. Es gibt Horizon Chase im App Store und im Google Play Store.
Mhm.
Und das gibt's schon seit 3 Jahren.
Ach so.
Oder 2 Jahren, glaube ich. Und Turbo ist jetzt quasi die Adaption für die Konsole, oder eigentlich nur die PS4 und Steam im Moment. Ne? Ich glaube, Xbox. Jetzt kommt wieder die berühmte Live-Recherche.
Ja, nee, Xbox ist so, ist nicht.
Xbox auch, ne? Ist nicht, nee, ist Steam und PS4 im Moment nur. Wobei rein technisch halt nichts dagegen sprechen würde, das zum Beispiel auch auf die Switch zu bringen, denke ich. Aber Turbo ist halt die, ja, also nicht mal, das ist auch schon, jetzt komme ich direkt mit so einer negativen Sache um die Ecke. Es ist eigentlich nicht mal eine großartige Weiterentwicklung, weil ich habe beides jetzt gespielt. Mhm. Und Horizon Chase Turbo ist Horizon Chase quasi 1:1 mit ein paar Anpassungen, dass es halt nicht so ein typisches Handy-Bezahlmodell hat, sondern halt einmal kaufen und man spielt. Und das spiegelt sich auch ein bisschen in der Art und Weise, wie man den Fortschritt im Spiel erreicht, wieder. Aber, und das ist jetzt erstmal eine ganz wertneutrale Aussage, es ist ziemlich genau das gleiche Spiel.
Mhm. Was ist denn genau dieses Spiel? Das müssen wir jetzt nämlich mal genau erklären. Ja. Also, ich bin hier so zögerlich, weil meine Katze hier auf meinem Schreibtisch sitzt und immer kurz davor ist, auf der Tastatur sich niederzulassen.
Das macht die immer, wenn wir casten.
Ja.
Irgendwas stimmt da nicht.
Die total geil. Also, ich habe hier einen riesen Plausch jetzt vor meiner Nase. und muss nur verhindern, dass die jetzt auf die Leertaste haut, damit die Aufnahme beendet. So. Also Horizon Chase Turbo, wir deuten es an, ist eine Retro-Erfahrung und das ist super interessant. Also in einer Zeit, bevor 3D-Grafiken halt wirklich so richtig normal geworden sind, also in einer Zeit, bevor die Polygon-Grafiken wirklich üblich waren in Spielen, wurde halt natürlich alles Mögliche in Sprites und in Pixeln gemacht. Und Rennspiele, die da gab es mehrere Möglichkeiten. Also es gab sehr viele Rennspiele, die waren aus der Top-Down-Perspektive, so Vogelperspektive oder sowas, oder hatten einfach nur ein stillstehendes Bild. Und dann gab es die Rennspiele, die ambitioniert genug waren, die Rennerfahrung mit der ganzen Geschwindigkeit und dass man halt wirklich in nach vorne, also geradeaus fährt, zu simulieren. Und das hat man damals, weil es ja keine Polygongrafik gab, hat einfach alles mit Sprites getan. Und das sind dann skalierende Sprites gewesen. Da war Sega sehr, sehr gut drin. Also das bekannteste Spiel, glaube ich, in dieser Richtung dürfte Outrun sein.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch, als ich den Trailer gesehen habe, mich extrem an Outrun erinnert gefühlt. Erstmal und habe dann irgendwann gemerkt, dass das gar nicht so richtig ist, weil Outrun sich schon noch ein bisschen unterscheidet. Also es, für die Leute, die noch auf dem Amiga zu Hause waren, vor allen Dingen, oder auf dem Super Nintendo in Teilen, also das Super Nintendo-Spiel, was da am nächsten rankommt, ist Top Gear. Und auf dem Amiga ist ganz klar, und das finde ich ist auch die größte Inspiration, oder ich habe mich auch da am meisten dran erinnert gefühlt, ist die Lotus-Serie. Ja, ja. Und vielleicht noch hier dieses Jaguar XJ220, das gab's ja auch mal. Das ist aber im Prinzip Lotus mit einem anderen Auto. Also das, wer die Lotus-Spiele kennt, das ist Horizon versucht, das in die Neuzeit zu projizieren. Ja, das ist genau die Art, die man sich da vorstellen kann.
Genau, aber das müssen wir noch mal genauer erklären, weil ich kann mir vorstellen, dass ziemlich viele, die vielleicht später mit Spielen angefangen haben, sich das jetzt nicht so richtig vorstellen können. Also klar, Outrun kennt man vielleicht, hat man irgendwie mal so vielleicht in Jaxa gespielt, in Spielhallenautomaten und sowas alles. Aber das ist ganz interessant von der Technik her, weil diese Spiele, also sie skalieren halt eben die Objekte. Du hast halt oft dann so wiederholende Schreckenobjekte, wie zum Beispiel irgendwie Bäume oder irgendwie Straßenbegrenzungen und so, die am Rand noch vorbei rauschen. Das ist dann halt eben die Vorwärtsbewegung, die da simuliert wird. Und dann gibt es halt die Strecke an sich. Und das ist interessant, weil es gab halt nicht diese 3D-Strecken, die in irgendeiner Form einen plausiblen 3D-Raum nachgebildet haben, sondern eine Kurve war im Grunde genommen ein so nach rechts oder links driftender Ausschnitt der Straße unten so. Ja. Also das ist ein ganz merkwürdiger Effekt, der aber, also du musstest nach links und rechts fahren, aber das ist so eine unwirkliche Raumwirkung. Ja. Also die Kurve kann so, wenn man das nachzeichnen würde in 3D, wenn man es in 3D-Programm machen würde, wäre unrealistisch. Dann würde man, also dann, das wäre so eine perzeptive Verzerrung.
Ja. Eigentlich. Ja. Also das ist, ich merke gerade, dass das wahnsinnig schwer zu beschreiben ist. Also das funktioniert halt im Prinzip so, dass die Strecke immer in zwei verschiedenen Grautönen schattiert ist. Mhm. Und durch den schnellen Wechsel entsteht halt so dieses Gefühl von Geschwindigkeit. Aber gerade in den alten Spielen bewegt man das Auto selbst eigentlich nicht, sondern man steuert das Scrollen der Strecke unter dem Auto weg. Das merkt man immer sehr stark bei diesen Spielen. Das ist wirklich extrem schwer, ohne ein Bild zu beschreiben. Es gibt natürlich die Möglichkeit, man kann es sehr leicht sicher googeln, da ein Video von, dann hat man einen Eindruck davon. Es funktioniert so ein bisschen wie auf dem Super Nintendo der Mode 7-Effekt oder weiß ich nicht, hast du Kickers geguckt früher? Wenn die so,
Kickers?
Ja, die Anime-Serie, die Fußball-Anime-Serie.
Nee.
Also wenn die so über das Spielfeld laufen, so sieht das ungefähr aus. Kannst ja gleich mal gucken.
Ja.
Ja, ist für, ich glaube, Ich fände es super interessant, da mal eine Meinung von jemandem zu hören, der damals nicht diese Art Spiele gespielt hat. Weil ich glaube, das ist wahnsinnig befremdlich, wenn man tatsächlich mit 3D-Rennspielen groß geworden ist, weil sich das komplett anders anfühlt.
Ja.
Aber als Nostalgie-Erfahrung ist halt genau das wirklich sehr gut getroffen worden. Das ist halt auch so ein bisschen das Achievement des Spiels, ne?
Das ist halt eben genau, das ist eben halt das Merkwürdige. Also, das sind halt Sprites früher gewesen. Ja. Wenn man so ein bisschen über die technische Realisierung nachdenkt, dann merkt man, okay, das macht Sinn. Aber das ist so ein bisschen wie mit dem ersten Mario Kart auf dem Super Nintendo, was ja auch diesen Mode 7-Modus hat. Das funktioniert ja noch mal ein bisschen anders. Das war ja tatsächlich eine Textur, die bewegt worden ist.
Genau.
Ja. Also noch mal irgendwie, das sind ja wirklich dann richtige, also da sind die Kurven auch realistisch. Das war ja wirklich schon ein dreidimensionaler Raum sozusagen, der dann dargestellt wurde. Aber hier bei diesen Spielen Also du wusstest halt einfach, du bist gefahren und dann irgendwie so, also es kann unmöglich sein, dass ich jetzt so lange nach rechts fahre.
Ja, das ist das, was ich mit den Kickers auch meinte. Dass, ja. Leute, die es kennen, werden genau das jetzt verstehen. Ja. Die Kurven sind halt unrealistisch lang und es gibt halt auch gar keine Physik, also nicht mal eine irgendwie gefakte oder so. Man, wie soll man das beschreiben? Das ist halt eigentlich das Gegenteil von Ridge Racer. Also man driftet nicht nur, jetzt habe ich sehr oft nicht gesagt, sondern man klebt halt wirklich in der Mitte der Straße. Mhm. Und es ist halt eigentlich fast auch unabhängig von der Geschwindigkeit. Und ich glaube, das ist genau das, was für Leute, die das nicht kennen, wahrscheinlich das Spiel unglaublich awkward macht am Anfang.
Ja. Und das ist halt das Geile. Also damals war es. Aber das ist halt wirklich geil gemacht, weil also du hast früher die Sprites gehabt und das macht alles Sinn, dass es so gemacht worden ist, wenn man drüber nachdenkt. Und dann hat ein Team, also das Team Aquiris heißen die, das ist, glaube ich, ein Team aus Brasilien, glaube ich, ne? Oder Mexiko oder so. Ich irgendwo in dieser Richtung. Und die haben das quasi simuliert in 3D.
Ja.
Und da war ich völlig baff. Also die haben so einen No-Poly-Look eingebaut, das passt auch sehr gut zu diesem ganzen visuellen Stil, der ist sehr, sehr, also der ist retro, ohne nicht modern zu sein, also er hat trotzdem eine hohe Auflösung und sieht von den Farben auch toll aus und so und läuft flüssig und alles. Also er nimmt all die Vorzüge mit, die so ein modernes 3D hat, aber die haben es irgendwie geschafft, dieses Scaling in 3D-Polygon-Grafik zu übersetzen und das sieht voll geil aus. Also das, die haben es irgendwie hingekriegt, das zu simulieren und diese unwirklichen Räume in diesen 3D halt irgendwie darzustellen. Und das, ich frage mich, also das ist schon, das hat noch nie jemand probiert und die haben es echt super geil hingekriegt.
Ja, also die bedienen sich da auch so alter Tricks von früher. Also zum Beispiel der Horizont ist immer nur eine 2D-Tapete. Und das wenn man das kennt von früher, dann ist das schon eine super Simulation. Weckt schon so dieses Flair von früher. Aber ich bin auch ernsthaft baff. Das ist natürlich kein totaler Grafikblender, ne? Das Spiel läuft wirklich auf jedem PC, der Steam installieren kann, wird dieses Spiel auf jeden Fall flüssig laufen. Das braucht halt wirklich null Grafikpower, sieht aber mega geil aus. Also das ist wirklich, da haben sie wirklich aus der Reduktion so eine Kunst gemacht. Und ich habe auch noch nie, also wirklich, ich habe das auch noch nie gesehen, dass das jemand in 3D so originalgetreu und mit dem gleichen Gefühl, was dabei aufkommt, nachgemaut hat. Also ich halte das für auf einer technischen Ebene, jetzt fernab von Shader-Qualität und hast du nicht gesehen, ein echtes Achievement. Das war, glaube ich, nicht leicht, das so hinzubekommen.
Ja, das glaube ich auch. Ja. Nämlich auch so, wie die Objekte halt am Rand auch skalieren. Ne? Das ist halt nicht so richtiges 3D irgendwie. Nee,
irgendwie nicht, aber irgendwie doch.
Irgendwie doch. Ne? Also es ist ganz merkwürdig. Also wenn so Objekte am Horizont auftauchen, die bewegen sich halt auf eine Art und Weise, die, das kannst du nicht erklären. Also es ist nicht wirklich. In einem 3D-Spiel würdest du halt einfach merken, okay, ich fahre jetzt wirklich realistisch dran vorbei. Hier ist es aber so, okay, irgendwie wubelt das, also irgendwie warpt das ganz räumlich verzerrt an mir vorbei, aber es fühlt sich genauso an wie früher in diesen alten Spielen. Und als ich das gesehen habe, ne, und dann kommen ja auch noch so Sachen wie Höhen- und Tiefenverschiebung hinzu. Es war nämlich so, dass solche Sachen dann später bei Lotus 2 zum Beispiel sehr stark zelebriert worden, kann ich mich erinnern. Ja, bei Lotus 2 das war super. Lotus 2 spielt man im Grunde genommen wie Test Drive oder wie Need for Speed The Run. Also es ist wirklich so eine große, lange, lineare Fahrt sozusagen. Und da kann ich mich dran erinnern, wenn man dann von vorne bis hinten diese Kampagne dann irgendwie durchspielt, dann gab es halt auch so bergige Abschnitte irgendwie und dann ging es rauf und runter. Das hat mich als Kind völlig geflasht. Und der Horizon Chase macht das alles. Also auch inklusive Tunnel, was war immer so ein Highlight in diesem Spiel.
Ja, stimmt.
Der Tunnel war nämlich tatsächlich ein 3D-Objekt meistens oder sah so aus. Also er hatte wirklich so eine dreidimensionale Wirkung, auch wenn es wahrscheinlich auch 2D-Grafiken waren. Und das sah einfach mega gut aus. Und das macht Horizon Chase halt auch. Also diese optische Wirkung ist total top.
Und es trifft halt auch, was ich mir auch überhaupt nicht leicht vorstelle, es trifft halt auch so von der Beleuchtung diesen Stil, ne? Weil du musst ja einen 3D-Raum irgendwie so beleuchten, dass es zweidimensional wirkt. Ich glaube, das ist wirklich nicht einfach, ne? Also das, ich weiß gar nicht, ja, man kann es schwer festmachen, wo sie da genau den Sweet Spot getroffen haben, aber also von der Präsentation her kann ich niemanden verstehen, der da Anstoß dran nimmt, im Sinne von, ja, da sind die Autos nicht detailliert genug und hast du nicht gesehen und da könnte man doch auch noch Scheinwerferlicht und so machen. Ich finde, die haben da genau richtig halt das den Flair von früher mit rübergenommen. Es gibt so kleine moderne Effekte, ne, also die Bremslichter zum Beispiel oder auch die Nachtstrecken, die sind tatsächlich irgendwie cool mit Licht und Schatten so gemacht, aber alles wirkt halt so wie früher und das in 3D, ja, ist echt cool. Also
auch diese Schattierung, von der du gesprochen, ja, hast, ne? Also dieses Wechsel der Farben auf dem Boden und am Streckenrand wurde halt auch entsprechend simuliert. Das ist super cool. Und wie der Hintergrund, der Horizont, dieser 2D-Horizont sich bewegt, wenn man rauf und runter fährt, die Berge, das ist toll gemacht. Aber das Entscheidende ist ja, Micha, wie spielt sich das denn überhaupt? Das ist ja das Merkwürdigste von allen.
Ja, also erstmal grundsätzlich mit Maus und Tastatur, so ein Quatsch, mit der Tastatur. Also bin froh, dass ich es nicht auf der PlayStation habe. So, weil das ist so, ja, total. Ich habe es mit Gamepad gespielt und das ist wahrscheinlich, weil ich das von früher so gewohnt bin, das ist für mich nahezu unmöglich.
Echt?
Ja, das ist ja gut angepasst, aber ich bin das so gewohnt, diese Spiele mit den Pfeiltasten zu spielen und das funktioniert perfekt, 1:1, genau wie früher. Das ist eben, weil man überhaupt nicht so fein steuern muss. Ne? Du kannst ja, wenn du eine Kurve 50 Meter weiter siehst, dann schlägst du halt einfach voll ein. Da passiert schon nichts. Entweder du bist halt ein bisschen zu schnell und knallst rechts raus oder du kriegst die Kurve. Das sind halt so Ja-Nein-Entscheidungen. Deswegen habe ich das tatsächlich mit Wonne mit den Pfeiltasten gespielt. Und wenn du jetzt aufs eigentliche, ich meine, das funktioniert schon mit Gamepad, braucht man sich nicht vormachen, aber so fürs Retro-Feeling fand ich es cool, dass das mit der Tastatur so gut funktioniert hat. Und an sich vom eigentlichen Gameplay, das ist ein bisschen eintönig, leider, weil man, man kann es nicht anders sagen. Man hat halt immer nur, in Anführungszeichen, nur Rennen und man startet immer als 20. und muss immer innerhalb von 3, 4, 5 Runden, je nachdem, wie lang die Strecke ist, Erster werden. Dabei hat man am Anfang immer einen Pulk von langsamen Fahrzeugen vor sich. Man hat 3 Turbos, die man über die Distanz einsetzen kann. Und that's pretty much it. Und das ist auch das, was mir ein bisschen im Magen hängen geblieben ist. So, weil es macht total Spaß. Es steuert sich wunderbar. Es sind halt gute Rennen. Mhm. Aber dabei bleibt es auch. Also es gibt halt auch nichts anderes, was man macht.
Ja, ne? Aber das ist ja ich weiß nicht. Ja, ich war ziemlich überrascht, wie lange ich das spielen konnte, ganz ehrlich gesagt.
Ja, da bin ich, das hast du ja getwittert, oder ich habe das zumindest von dir mitbekommen, und da war ich wiederum überrascht. Weil ich finde, da merkt man in diesem Spiel seine Handy-Gene so total an. Also das macht, ich habe es nachher sogar mehr auf dem Handy gespielt, weil es so ein super gutes, ich spiele das mal eben in der Bahn-Ding ist, 2 Rennen, und dann ist aber auch gut. Eben, ich habe dann, man schaltet ja später auch noch so Turniere und sowas frei. Ne? Du hast halt dieses Weltturnier und dann gibt es noch so Sonderturniere. Ne? Wie heißen die denn noch?
So World Cup und sowas.
Ja,
ne?
Oder? Ja, weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie es benannt ist. Und dann habe ich gedacht, ach cool, vielleicht gibt es da mal einen anderen Modus. Aber nö, also es ist halt wirklich immer genau das Gleiche. Was jetzt überhaupt nicht schlimm ist, wenn man das mag. Weil das ist halt auch cool. Die Strecken sind sogar verhältnismäßig abwechslungsreich dafür, dass sie halt im Prinzip halt so technischen Limitationen unterliegen. Also es gibt zum Beispiel keine Kreuzungen. Mhm. Es gibt auch keine Tunnel oder Brücken. Und das schränkt das Streckendesign insgesamt halt dann doch immer auf mehr oder weniger seltsame geometrische Figuren ein. Was auch nicht schlimm ist, aber an sich spielt sich jedes Rennen doch extrem gleich, finde ich. Und das ist auch mein größter Kritikpunkt an dem Spiel, muss ich ehrlich sagen.
Ja, aber wir haben immer noch nicht erklärt, wie es sich spielt.
Ich weiß nicht genau, worauf du da jetzt.
Ja, also das ist halt das Schwierige. Das ist also normales Rennspiel, was eine 3D-Umgebung hat, hat halt einfach diese hat eine nachvollziehbare Raumwirkung. Ja. Ja? Also du hast, du bewegst dich halt mit dem Wagen, du hast eine bestimmte Geschwindigkeit und bewegst dich da durch. Und genau so fühlt sich Horizon Chase halt einfach
an. Ja, das stimmt. Ja, ja, das stimmt.
Denn du hast halt eben diesen, du fährst halt zwar, also du hast halt natürlich ein Auto und es geht auch darum, Erster zu werden, das ist soweit klar, also das ist das Grundprinzip eines Rennspiels, aber es ist so, dass du nicht dieses, wie bei so einer normalen Fahrphysik, weißt, okay, wenn ich jetzt 70 Stundenkilometer fahre und der andere nur 60, dann werde ich den irgendwann überholen. Denn das so, nach diesem Prinzip funktioniert Horizon Chase halt gar nicht. Du musst halt auf ganz andere Aspekte achten, dadurch, dass dieses Dreidimensionale so nicht gegeben ist. Zum Beispiel muss man dann zum Beispiel in den Kurven immer versuchen, halt irgendwie in der Innenlinie irgendwie zu bleiben, weil das ist ja logischerweise dann der Teil, der kürzere Weg. So. Und nur so kannst du dann zum Beispiel Sachen holen. Also das ist natürlich auch im normalen Rennspiel so. Es wirkt hier halt aber einfach so ein bisschen anders. Es ist halt so, als würde man in einem Arcade-Spiel versuchen, auf einer bestimmten Seite des Bildes irgendwie zu bleiben, weil da irgendwie eine ganze Menge Hindernisse
sind. Absolut, ja.
Und, so. Und ja, und auch wenn man so an den Fahrzeugen vorbei rauscht, du merkst, okay, die verhalten sich gar nicht wie richtige Fahrzeuge. Weil richtige Fahrzeuge würden ja auf die Strecke reagieren, sondern es ist eher so, dass du wie in so einem Hindernisparcours einfach versuchen musst, an denen so vorbeizurauschen und dann verschwinden die auch erstmal. Also dann ist die KI halt wirklich auch so gesetzt, dass die erstmal hinter dir sind und sonst nichts tun, bis du halt irgendwann in der Kurve oder vielleicht irgendwie von Gas gehst oder irgendwas, das fühlt sich halt nicht an wie ein Rennspiel, ja, nee, komischerweise, obwohl es eigentlich ein Rennspiel ist. Also es fühlt sich nicht an wie ein
Rennen, das ist richtig. Also du hast
wie ein Rennen.
Ja, aber das macht...
Aber so haben sich die Spiele von früher halt eben auch angefühlt, weil das ist, also wir kannten damals halt natürlich nichts anderes, also es war halt so das, was man sich am ehesten unter einem Rennspiel irgendwie vorstellen konnte, aber als die ersten drei, als so, weiß nicht, auf dem PC dann auch so Sachen wie Bleifuß und so kamen, wo dann wirklich dreidimensionale Strecken und natürlich auf der Playstation, sag schnell, Ridge Racer und so, da hat man erstmal bemerkt, okay, also das ist Autofahren, also das ist Rennen, also ich bewege mich hier durch eine echte 3D-Strecke, dass ich bewege mich hier durch einen echten Raum und das Horizon Chase, und das finde ich so bemerkenswert und da habe ich mich so fasziniert von, wie sich das spielt und das funktioniert, finde ich, das Spielprinzip. Also ich habe gedacht, okay, das spielst jetzt einmal, sieht cool aus, ja, und dann legst du es zur Seite und das hat mich total motiviert, aber da eine ganze Weile zu spielen, weil das mit diesen ganzen Quirks kommt, die es damals halt auch gab, weil wenn du diese Voraussetzung hast, dass du nicht mehr diesen realistischen 3D-Raum hast, um es nachzuvollziehen, musst du dir andere Sachen einfallen lassen, dass dieses Rennspiel in Anführungsstrichen ja trotzdem funktioniert. Und das haben sie total gut hingekriegt. Also du hast trotzdem eine Herausforderung da drin. Es ist jetzt nicht einfach nur ein skaliertes Bild, sondern man muss sich da wirklich anstrengen und in den richtigen Moment die richtigen Aktionen durchführen. Also Überholmanöver sind halt total key und fühlen sich halt jedes Mal an wie so eine kleine Geschicklichkeitsprüfung. So, also wenn du zum Beispiel in der Kurve an zwei Leuten vorbeiziehen willst, dann ist das so, als müsstest du durch so eine Lücke in einem Puzzlespiel durch. Ja. Also es ist ganz merkwürdig zu beschreiben, aber es fühlt sich komplett anders an als im normalen
Rennspiel. Wir hatten bei uns im Cast auch mal ein bisschen länger über genau das gesprochen. Ich glaube, als wir über ein Amiga gesprochen haben oder über Rennspiel, ich weiß es nicht mehr genau, die Spiele von früher eigentlich nicht, also keine Rennspiele in dem Sinne sind, sondern eigentlich Reaktionsspiele, ne? Also oder auch eine Art Puzzle quasi manchmal. Also du musst ja nicht auf korrekte Fahrphysik achten, du Bremspunkte ist Quatsch, ne? Also so, das brauchst du ja effektiv gar nicht in den Spielen. Und das kriegt Horizon ziemlich genau hin, das stimmt schon. Ich sag ja auch nicht, das Kern-Gameplay, das macht auch total Spaß. Wie gesagt, ich bin da auch total beeindruckt von, wie gut die das in 3D übersetzt haben. Und das hat natürlich seinen Reiz, eben weil es so anders ist als das, was man heute von Rennspielen mittlerweile gewohnt ist. Aber es trägt sich halt nicht genug, finde ich. Vor allen Dingen, weil du schaltest ja dann auch über die Zeit diverse Autos frei und diverse Upgrades. Und also ich habe da nicht wirklich einen Unterschied gemerkt. Es ist aber auch nicht schlimm. So, wie soll man da auch großen Unterschied merken, wenn im Prinzip ja jetzt nichts simuliert wird, ne? Klar, du fährst dann halt anstelle von 217 auf einmal 223 oder so, aber an dem eigentlichen Ziel oder an dem eigentlichen Gameplay Ziel jetzt irgendwie immer wieder Erster zu werden, ändert es halt nichts, ne? Und auch, es fühlt sich halt auch dafür dann wieder zu wenig anders an. Also was schon Spaß macht, ist wirklich die neuen Strecken immer zu entdecken, eben weil die da auch von Designseite her wirklich kreativ geworden sind, also wirklich sehr, sehr schöne Umgebungen auch geschaffen haben.
Tokio finde ich geil.
Und Tokio ist mega. Auch wie heißen noch diese, in welcher Stadt sind nochmal diese Strandstrecken?
Das ist San Francisco, glaube ich.
Ja, ich glaube auch, ne? Die sind auch super schön. Und diese Nachtstrecken in LA, ich weiß es nicht mehr genau, aber sind alle, also es ist wirklich durch die Bank cool. Also auch diese Wintersachen und die Wüstengeschichten und so. Das ist wirklich mit viel Liebe so diese reduzierten Streckenobjekte dann ausgewählt und designt, sodass die halt so ein Lokalkolorit mit reinbringen, aber halt immer noch total retro wirken, weil sie halt so total reduziert sind. Das ist schon wirklich sehr, sehr schön. Allein die Abwechslung fehlt. Ich kann verstehen, dass dich das vielleicht dann einfach dich so in so einen Flow reingerissen hat und man dann da wirklich ein paar Stunden nicht rauskommt. Das ist bei mir aber dann nicht so ganz passiert. Ne? Und was gar nicht schlimm ist, also es ist kein schlechtes Spiel, beim besten Willen nicht. Nur ich bin eigentlich sogar ganz froh, das mir dann doch noch mal auf Android angeguckt zu haben, weil mir das da mehr Spaß macht, seltsamerweise. Das sieht nicht besser aus, es steuert sich okay. Es ist halt, du brauchst halt nur beschleunigen und lenken im Prinzip. Eventuell mal bremsen, aber eigentlich auch fast nie. Und die Turbo-Taste, das geht halt auf dem Smartphone super. Und da passt mir diese Art Gameplay irgendwie besser. Also am PC habe ich es jetzt nicht wieder angefasst, nachdem ich mal reingespielt habe, leider. Auch wenn es da natürlich noch mal ein bisschen schicker ist, aber der Unterschied ist vernachlässigbar. ist vielleicht so ein Spiel für den Laptop, weißt du, wenn er irgendwie so ein Arbeitslaptop hast und denkst so, ja, zwischendurch, wenn ich mal in der Bahn sitze, mal 10 Minuten Horizon spielen, dafür ist das ideal und auch ein richtig gutes Spiel dafür. Aber nichts, wo ich mich einen ganzen Abend hinsetze und eine Karriere verfolge und mein Auto aufrüsten will und die eine Kurve da noch besser, das ist das Spiel halt überhaupt nicht. Ne? Also da darf man sich halt wirklich nichts vormachen.
Das ist total witzig, das habe ich nämlich gemacht.
Ja, das ist ja total krass, wie kann das denn sein?
Ja, ich fand das so faszinierend, das hat mich so sehr an die Spiele von früher erinnert. Und ich finde sogar, das spielt sich halt wirklich echt gut. Also ich war selber überrascht.
Das spielt sich super, keine Frage. Ja. Das
meine und ich finde es auch angenehm umfangreich. Also du hast, ich habe gedacht, das ist nach einer halben Stunde oder so vorbei. Aber man kann ja wirklich eine ganze Weile wirklich viele Strecken auch freischalten, die alle auch visuell sehr unterschiedlich sind. Und dann gibt es halt auch immer so Buchstrecken mit dazu. Also zum Beispiel irgendwie die Osterinseln oder sowas. Und dann fährst du halt einfach an diesen Osterinselfiguren und so vorbei. Und das ist total witzig gemacht. Also ich fand auch, also gibt's halt, wie gesagt, diese Karriere, auch das mit den Aufrüsten hat dann mit der Zeit dann echt Spaß gemacht, dann immer mehr die Wagen dann irgendwie reinzubummen. Wir haben es aber sehr übersichtlich gehalten. Also diese, die Upgrades sind global für alle Autos. Da musst du jetzt nicht irgendwie jedes Auto einzeln aufrüsten. Aber das merkt man nach einer Zeit dann schon, dass man dann irgendwie jetzt gerade nicht so richtig vorankommt. Und das ist halt wie so eine Progressionsbeschränkung im Prinzip, diese Upgrades. Ja,
also, vielleicht habe ich dann nicht weit genug gespielt, um das zu merken.
Das ist doch. Also du merkst dann an einigen Strecken dann irgendwann, es wird echt schwer, den ersten Platz zu halten. Und es wird vor allen Dingen dann auch teilweise schwer, genug Treibstoff zu haben. Weil es gibt noch so eine Mechanik da drin.
Ja, stimmt.
Da musst du sozusagen Benzin auffüllen. Und das machst du jetzt nicht durch den Boxenstopp unbedingt, sondern du musst halt so Kanistersymbole einsammeln. Und generell ist das Einsammeln von Symbolen schon ein wichtiges Element. Also du sammelst dann halt auch irgendwie so Punkte halt ein. Das sind so blaue Dinger, die auf der Strecke liegen. Die muss man halt auch auf dem Weg mitnehmen. Und das macht so Bock, da einfach zu sammeln und irgendwie Sachen zu packen. Das hat mir echt Spaß gemacht. Und dann finde ich halt das optisch wirklich interessant und abwechslungsreich gemacht. Also sie haben zum Beispiel Tag-Nacht-Wechsel dann teilweise eingebaut, was super witzig aussieht. Also zum Beispiel ganz am Anfang in San Francisco hast du dann irgendwie so dieses typische, oder ist das Miami? Ich weiß es gar nicht. Bin ich mir irgendwie so diese Richtung. Und das hat so richtig diesen 80s-Flair, dass du dann bei Sonnenuntergang so wirklich an Palmen vorbeifährst und dann geht's dann irgendwann in die Nacht. Das ist dann halt so von einem Farbenwechsel, das ist dann dynamisch. Sieht halt total cool aus. Und das war damals ein extrem aufwendiger Effekt, so etwas hinzukriegen. Hier ist es natürlich jetzt in, ich glaube, Unity ist das einfach so mit dem Fingerschnipp zu machen, die Lichtverhältnisse ändern. Aber es ist trotzdem visuell total cool gemacht. Und also wirklich dann später kommen ja wie diese wirklich geilen Sachen kommen ja dann sogar noch zum Schluss. Also bis man dann nach Japan kommt, das sieht visuell total gut aus. Das gibt dem Ganzen dann auch irgendwie so eine gewisse Papieren. Also ich habe so eine Ästhetik, die man eigentlich eher so von so Bildern kennt. Also es ist halt so dieses so immer so Wunschvorstellung von alten, von bestimmten Umgebungen.
Japan ist doch schon ziemlich am Schluss, ne?
Ja, Japan ist schon ziemlich weit.
Dafür bin ich dann doch relativ weit gewesen. Ich kann es nicht so richtig einschätzen mehr. Du hast ja jetzt viel vom Visuellen gesprochen, was aber auf jeden Fall nochmal ein riesen Pluspunkt ist, ist auch der Soundtrack. Der ist auch wirklich sehr, sehr gut. Das ist auch von dem Komponist, der damals Top Gear und Lotus und so gemacht hat. Ja, das merkt man. Also das passt dann auch wirklich zum Flair. Wir besprechen ja keine Spiele mit schlechtem Soundtrack. Das haben wir uns ja einfach mal auf die Fahne geschrieben. Das gibt's ja hier nicht. Wir haben irgendwie immer Glück, das stimmt. Also ich bin ja auch gar nicht, ich nehme dem Spiel ja gar nichts übel. Das ist, ich mag's. Ich find's auch, vor allen Dingen ist es auch total fair bepreist. So, das ist kein teures Spiel. Es macht genau das, was es einem verspricht. Nur mehr darf man halt auch nicht erwarten. Das ist das, was ich sage.
Doch. Man darf noch was erwarten, nämlich den Vierspieler-Modus.
Oh, jo, Verzeihung.
Ja, da bin ich. Und der heißt auch noch Zwei-Spieler-Modus.
Eben, zwei. Was habe ich da mit vier zu tun?
Ich weiß ja auch nicht.
Das war wirklich großer Fauxpas, das stimmt.
Schall und Rauch, der Name.
Ja, wenn es einen Zwei-Spieler-Modus hätte, dann.
Den gibt's ja auch. Also, du kannst ja auch. Ja. Also, man kann Splitscreen spielen, und das ist geil. Stimmt. Das ist sehr cool. Also, du kannst bis zu vier Spiele an einem Splitscreen auf Konsolen. Übrigens bin ich mit der PS4-Version super zurechtgekommen. Ich weiß gar nicht, was dein Problem ist.
Ja, das ist, weil ich die Steuerung anders gewohnt bin. Ich sag ja, es funktioniert mit Gamepad. Ist,
wie gesagt,
schade. Aber cooler ist mit. Oh, habt ihr jetzt bitte.
Nein, im Ernst. Also die Sache ist, das finde ich halt auf PS4, gerade wenn du so viel Kontrolle hast und so machst, natürlich ist total ideal. Und das ist echt witzig zu viert, weil das dann.
Ja, das glaube ich, ja.
Das hat halt irgendwie auch einen. Also es, weil sich das halt auch nicht so wie einen, weil das halt nicht wie bei einem normalen Rennspiel ist, sondern. Ja, es ist komisch. Das ist so, als würde man zu viert auf einer Schnur langfahren. Das ist total witzig. Das ist super merkwürdig. Aber ich finde insgesamt so, diese Retro-Erfahrung kommt auch gerade durch diese fantastische Musik. Die ist von Barry Leitch oder so, ne?
Ich glaube, so heißt er.
Es ist halt der Composer, der halt auch tatsächlich, du hast es ja schon gesagt, ne, der diese alten Spiele halt auch gemacht hat. Und das hörst du auch sofort raus. Also ja,
Soundtrack
gibt es so,
auch auf Spotify, glaube ich. Also.
Ja, ich glaube auch Bandcamp und so kann man dann auch wirklich
machen. Ja, genau, Bandcamp auch.
Und toll, also das haben sie ja wirklich irgendwie eingefangen. Also ich bin fasziniert. Ich mag das Ding total. Ich sage ja jetzt nicht, dass es ein neues Gran Turismo ist, um Himmels Willen.
Das wäre auch. Also dann
nein, ich ja sofort. Nein, es ist schon, aber das also in einer, also ich finde aber halt in so einem Zeitalter von so diesen, ne, wo man halt irgendwie merkt, okay, es ist halt richtiges 3D, so etwas dann akkurat nachzustellen, finde ich unheimlich faszinierend so. Und ich frage mich jetzt halt auch wirklich, wen wollen sie eigentlich damit abholen? Also das ist glaube ich, die schwierige Frage, weil ich glaube nicht, dass so viele Leute das noch so kennen.
Auch, das ist es wahrscheinlich. Ja. Also das zielt schon, ich glaube aber, das zielt auch von der ganzen Präsentation und auch so vom bisschen Marketing, was wir machen, das zielt schon sehr auf uns als Zielgruppe, so retro-affine Amiga-Kinder, da zielt er schon sehr drauf ab. Ne? Und das, der Vergleich mit aktuellen Rennspielen, der bietet sich ja schon allein aufgrund der Mechanik überhaupt nicht an. Ne? Also das kann halt sein, dass man damit, dass man es da schwierig hat, wirklich, wie du schon sagst, Leute abzuholen, weil wenn das jetzt jemand sieht, der das von früher nicht kennt, der erwartet ein Rennspiel klassisch und dann kann das natürlich sein, dass da viele enttäuscht werden. Aber ich glaube, die Reviews sind eigentlich ganz gut soweit, so wie ich das überblickt habe. Es gibt ja auch nichts Dramatisches zu kritisieren, wenn man weiß, was man erwartet. Ne? Dann ist das, wie wir jetzt schon öfter gesagt haben, einfach extrem cool umgesetzt. Und
ich meine, sogar den Crash haben sie geil hingekriegt.
Ja, genau, also, selbst dieses dumme Drehen. Ja, ja, das fühlt sich alles an wie früher. Nervt
das
auch
ist,
genau.
Das ist so, wenn man halt crasht, das muss man sich so vorstellen, dann hat man halt einfach zu weit aus dem Rand rausgezogen, dann trifft man halt einfach zwangsläufig irgendeins dieser Randobjekte. Und dann ist der berühmteste Crash in dieser Richtung bei dieser Art von Spielen ist halt Outrun, weil dann übersticht sich der Wagen komplett. Und damals war das halt so, dass du dann halt auch sehr erstaunt darüber warst, wenn diese Sprites von dem Wagen detailliert waren. Und da saßen halt zwei Personen drin. Da war der Fahrer und seine Freundin, die Blonde, ist dann mit dabei. Und als sich dann, wenn der Wagen sich so überschlägt, dann hast du halt irgendwie dann auch so die rumwehenden Haare und so irgendwie gesehen. Also hat die beiden jetzt nicht verletzt, aber war halt mit dabei, die Animation. Der hat dann immer geschimpft, kann ich mich erinnern. Das ist jetzt nicht so aufwendig von den Figuren, die dann irgendwie mit dabei sind, da ist so eine Andeutung von dem Charakter drin, aber die, so wie der sich überschlägt, also dass er sich so komplett unrealistisch längs irgendwie legt und dann zwei, dreimal irgendwie poltert, bis er dann plötzlich auf magische Weise dann doch auf den Rädern irgendwie landet, damit du weiterfahren kannst. Ja, das ist einfach total super. Auto übrigens natürlich auch.
Ne? Das ist total sehr gut. Robust, sehr robust. Ja.
Also, das ist toll gemacht. Also, das haben es ganz genau so angefangen. Also, mich würde wirklich interessieren, also wir beide kennen das ja von früher. Das klingt, also wir klingen so alt. Ja,
auch alt.
Nein, wir sind alt.
Reif.
Reif, ja, das ist was anderes. Also jedenfalls sind wir älter, aber nicht alt. Aber es ist so, als ich das damals gespielt habe, war ich glaube 8 oder 9
ja,
oder so.
Das kommt hin, ja.
Und mich würde ernsthaft interessieren, dass Leute, die vielleicht jetzt in den 2000ern oder meinetwegen auch in den späten 90ern aufgewachsen sind, die also das quasi oder geboren sind und das jetzt quasi gar nicht miterlebt haben, also deren erste Computerspielerfahrung tatsächlich die ersten 3D-Spiele waren oder die vielleicht, also die als erstes vielleicht die PlayStation 2-Generation kennengelernt haben, für die ist das irgendwie Retro, wie die das sehen. Ja. Also nehmen das und sagen, was ein Scheiß. Raffen die das? Also hat das einen Appeal für die?
Das wäre wirklich spannend.
Das frage ich mich halt.
Aber das kann man ja, wenn jetzt Leute zuhören, die sich da in diese Zielgruppe einsortieren, dann einfach mal Handy raus, weil die ersten, ich glaube, 6 Rennen oder so kann man auch kostenlos spielen. Also da kriegt man, im Prinzip kriegt man da einen sehr guten Eindruck, was für eine Art Spiel das ist. Also das wäre wirklich mal interessant zu erfahren, ob das für einfach so als Spiel, mal abgesehen, also völlig losgelöst von dem Gedanken, dass es ein Rennspiel ist, heute noch funktionieren würde, wenn man nicht diese Retro-Brille aufhat.
Ja, ja, also bei so 2D-Jump'n'Runs, da ist dieser Appeal natürlich dann trotzdem irgendwie noch da. Ja, weil 2D-Jump'n'Run irgendwie auch auf so einer Ebene funktioniert. Ebene 2D. weil es halt auch irgendwie noch so Sachen bietet, die noch mehr Herausforderungen irgendwie haben, die räumliche Abfrage ist halt irgendwo auch vereinbar mit so einer Narrative, die du irgendwie drin hast und du rezipierst das ja halt irgendwie ein bisschen anders. Aber Horizon Chase ist so eine ganze Spur abstrakter, finde ich, von der Herstellung. Ja.
Jump'n'Runs ist auch, glaube ich, ein bisschen hinkendes Beispiel, weil 2D-Jump'n'Runs sind ja nun mal, die können ja ohne Abstriche als eigenes Genre neben 3D-Jump'n'Runs existieren. Aber
genau.
Rennspiele haben sich ja einfach tatsächlich weiterentwickelt. Also ist ja ein ganz anderes Genre, 3D-Rennspiele, als das. Und die Art hat natürlich keinen direkten Vorteil, wenn man ein Rennspiel machen will. Ne? Das ist halt wirklich ein Anachronismus, aber ein sehr cooler. So. Ne, das ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt auf einmal eine neue Welle von 2D-Rennspielen geben wird. Das passiert ja nicht. Ne? Also das nicht, aber umso schöner, dass es sowas gibt. Ja,
ja, also interessantes Projekt. Wie gesagt, Horizon Chase Turbo gibt es für Steam, für PS4 und für Android. Ich habe es auf PS4 gespielt, du wahrscheinlich Steam und Android.
Genau, ja, ja.
Mit Tastatur, also so ja, oldschool.
Ja, nein, das ist wirklich, das ist auch nochmal, das ist wirklich so cool, dass sie die Steuerung auch so perfekt getroffen haben wie damals.
Ja. Das ist total witzig. Also finde ich auch interessant. Also ein interessantes Projekt. Also Empfehlungen auszusprechen sind schwierig. Aber wenn ihr mal was Ungewöhnliches sehen wollt, dann schaut mal rein. Ist es, wenn man das so gar nicht kennt oder irgendwie denkt, okay, das wird, oder es gibt ja vielleicht auch Leute, die sagen, das alte Outrun, ich will sowas mal gerne wieder spielen, dann guckt euch das auf jeden Fall an. Also ein ungewöhnliches Spiel in jedem Fall. Also das ist unter den 325.000 Rennspielen, die jetzt auch in letzter Zeit erschienen sind, so Rennsimulationen, also wirklich sowas wie Gran Turismo oder Forza, das sind ja nur Nuancen, die diese Spiele unterscheiden eigentlich. Das stimmt, ja. Die sind, es ist halt auch ein sehr, sehr schweres Feld. Das ist da wirklich hervorzustechen, da muss man
halt wirklich langsam aussimuliert ist, ne? Das
also
an den Punkt, wo was willst du noch besser machen, wenn du schon Reifenabrieb und Druckveränderungen in Kurven simulieren kannst?
Ja, genau, und dann hast du ja auch noch Project Cars und sowas alles. Ja, also du hast ja ganz viel.
Jetzt langsam richtig krass, ne? Das klar, das da ist das sehr wohltuend, mal sowas wieder zu haben, das stimmt. Ja.
Und für Leute, die halt wirklich in dieser Zeit so aufgewachsen sind, also die in den 90ern, also dann halt auch vielleicht diese, boah, also 90er generell ist ja irgendwie auch, das ist ja auch so ein Lebensgefühl, das man auch so nicht mehr wiederbekommt. Ne? Da liefen in den Charts so richtig geile Happy Hardcore Techno-Songs wie das Modul oder Blümchen.
Oder I Wanna Be a Hippie.
Oder I Wanna Be a Hippie von Technohead. Oder Tune oder ne, I Can't Stop Raving, Million Miles from Home.
Wie sind wir jetzt R&B.
Ja, ich überlege gerade hier die 90er-Zeit irgendwie zurück. Also, ich glaube, diese Altersgruppe ist das irgendwie.
Ja, vielleicht machen wir mal einen Cast, Young in the 90s oder so. Das ist
ein ganz neues Konzept. Jetzt denke ich, jetzt muss ich wirklich an Blümchen denken. Blümchen, was war das Ding? Da war ich in der siebten Klasse oder so, da lief dann halt Herz in Herz zum ersten Mal. Und das fanden wir halt alle total cool, auch wenn die Jungs das nicht so zugegeben haben, weil das ja so fröhlicher, sehr, sehr freundliche Musik war. Man wollte ja doch dann eher so den Eindruck machen, ich stehe so auf diese harte Rockmusik und so. Und aber wir waren alle, also ausnahmslos, in Blümchen verknallt. Und wer das nicht war, hat gelogen. Das kann man nicht leugnen. Also jeder hatte ein Poster bei sich vor Blümchen hängen oder so. Bist du dafür schon zu alt?
Nee, also ich war auch einer dieser Jungs, die das nicht gehört haben.
Ja, die das nicht offiziell gehört haben, aber in Wirklichkeit hatten sie sich eine CD gekauft. Nee,
ich hatte eher so die Schlümpfe und so. Die
Schlümpfe! Stimmt, die gab's ja auch.
Das war meine erste CD. Das ist übrigens eine kleine Anekdote. Das ist mit das Peinlichste, was in meiner Kindheit passiert ist. Ich habe mit 7 oder 8 meinen ersten CD-Player bekommen und dann stand ich bei Karstadt hier in Borbeck und habe gedacht, jetzt kaufst du dir eine CD. Und dann habe ich überlegt, ob ich mir die damals ganz frisch erschienene Dookie von Green Day hole.
Das war eine geile Platte.
Ja, oder die Schlümpfe Techno ist cool. Und jetzt rat mal, was ich mir gekauft habe.
Techno ist cool.
Ich bin dann, die Dookie habe ich mir
Alter, Vater. Cool. Ja, so. Das waren noch so Coverversionen von bekannten Liedern. Ja.
Das ist das Tolle.
War das nicht Schlumpfenei Joe und sowas alles?
Ich fürchte auch.
Oh Gott.
Ja, Techno ist cool, gab es als Lied auch, aber ich weiß nicht mehr, von welchem das abge... Wir schweifen ab.
Ja, aber das ist doch, also ja, diese ganze...
Das passt aber gut in die Zeit, das stimmt.
In den 90ern. Ja, also die 90er war ja wirklich so, musikalisch gesehen war es ja wirklich auch, wurde viel probiert. Und wenn du dann irgendwie abends auf eine Party oder so gegangen bist, dann wusstest du halt einfach überhaupt gar nicht, was dich da musikalisch erwartet.
Das stimmt allein.
Also das war sehr bunt. Und wenn du heute irgendwie... Also es gibt ja wirklich vielfältige Musik, die kriegt man halt irgendwie durch ganz viele verschiedene Quellen. Ich finde sehr viel auf Bandcamp und so. Soll jetzt nicht klingen wie eine Beschwerde, aber ich rede jetzt mal so rein von der Schadmusik und man macht heute das Radio an und das ist halt einfach so Deprimucke. Ja. Also immer über Statussymbole und wie schlecht es den Leuten geht und wenn sie tanzt, dann ist sie woanders und so.
Oder sehr flach.
Ich bin da komplett oder sehr, sehr flach und sehr dosig. Ja. Weißt du, und das ist, also ich will jetzt nicht sagen, dass doch, also Blümchen war besser. Also Blümchen und Jung,
doch.
I Can't Stop Raving und so. Das war so ein Lebensgefühl, das war irgendwie geil. Also ich vermisse das so. Und das ist, ich war halt jung, aber ich
war. Lang war ein Lebensgefühl, das vermisse ich.
Ja, ich war damals halt 8 oder 9 und das war halt voll cool, sowas zu hören. Also es war, ist besser als dieser Gangster-Rap, wo die Leute sich die ganze Zeit anbitchen. Ja, das war halt schon was anderes.
Schon, aber irgendwie in weniger doof, also irgendwie authentischer, weil, ich sehe das ja genauso. Wobei ich tatsächlich, also ich habe später den ironischen Zugang zu dieser Musik gefunden, damals habe ich andere Sachen gehört. Ja, nee, aber stimmt schon. Das passt auch thematisch wirklich dazu, weil es wirklich so dieses gesamte Wohlfühl Kindheitspaket mit einschnürt, ne? Und da passt das Spiel, was wir vorhin besprochen haben, ja auch noch rein. Ja, stimmt. Ach, witzig.
Passt irgendwie, das haben wir nochmal über Blümchen
gecastet.
Das haben wir auch mal über Blümchen gecastet.
So. Also ihr könnt ja mal
Jasmin Wagner.
Bestimmt ein Twitter-Account. Ja. Vielleicht könnt ihr die mal antwittern und sagen, dass es einen Podcast über sie gibt.
Warte mal, ich gucke. Ja, ich kenne jetzt tatsächlich nur von früher das erste Album. Ich weiß nicht, ich habe das leider nicht verfolgt, was dann später kam. Ich weiß nur, dass sie irgendwann den Disney Club oder so moderiert hat und dass sie dann Schauspielerin geworden ist oder so.
Weiß ich wirklich nicht.
Ich weiß auch nicht, was sie heute macht. Also das meine ich jetzt nicht respektlos, sondern ich habe es einfach dann irgendwann aus den Augen verloren. Aber dann habe ich nämlich nach der Techno-Phase habe ich relativ schnell R&B entdeckt, Reality Spring und so. Mein Heuschnupfen. Und ich finde, R&B ist halt wirklich auch so, also Rolf Meier Bode, das Projekt, das sind halt wirklich auch, ich finde, das hat sich klanglich auch heute tatsächlich noch gehalten. Wobei, also ja, Blümchen ist ja sehr stark.
Sie haben viele gute Sachen, gerade.
Ja, also hallo, Spring und Reality und die ganzen, oder Love is an Ocean und so, diesen ganzen Alben, wenn du das heute hörst, das sind einfach geile Klangbilder. Ja. Aber die Herangehensweise von dem Künstler, da gibt es ein sehr langes Interview auf YouTube über ihn, dass er, was mal gemacht wurde 2016, der ist heute noch aktiv, der macht heute immer noch Musik für Werbung und sowas, Marketingmusik und so und haut ab und zu ein Album raus und das ist tatsächlich jemand, der hat jetzt nicht so in erster Linie Chartmusik gemacht, der ist halt eher so in die Charts gekommen, weil seine Musik halt einfach so gut war und das ist echt interessant. Ja, und Dune, also da kann ich mich auch noch, Can't Stop Raving, mit diesem Viva-Video, wo die in so einer Box stehen und einfach so in die Kamera jammen.
Ja, die hatten ja nichts, die sollten sie das machen.
Ja, oder diese ganz frühen 3D-Videos, also die wirklich aussehen wie so ein PS1-Render-Video irgendwie. Und dann haben sie dann die Sänger und Tänzer auf so Bildschirme innerhalb dieser 3D-Welt reingepackt. Und die bewegen sich dann völlig unmotiviert durch irgendwelche 3D-Tunnel oder so, also das ist super. Das waren die 90er. Und Erotic.
Oh, ja. Fred.
Ja, Erotic ist ja auch wirklich sehr lange noch aktiv gewesen, ne? Die waren in Japan sehr erfolgreich. Ja, wirklich?
Den ich seit langem gehört habe.
Also seit Anfang, ich glaube bis Anfang 2000er waren, also die haben halt, glaube ich, ich weiß es nicht, 2-3 Alben hier rausgebracht und dann waren sie in Japan, haben sie, glaube ich, 2-3 exklusive Alben rausgebracht und dann gab es mal eine Pause und dann sind die wirklich bis 2006 haben die noch was gemacht. Ich weiß es nicht, ob die heute noch was machen, müsste ich nachher mal nachgucken. Aber Erotic ist immer noch am Start, also immer mit einer wechselnden Sängerin. Also das ist
komisch, dass man das austauscht.
Ja. Ja. Ja, aber krass, es existiert noch, also es ist halt sind, ne, manche sind noch dabei. Und Dune hat auch vor einem Jahr noch eine Maxi rausgebracht.
Ach Quatsch, echt?
Ja, doch, wirklich.
Nee, ich glaube nicht.
Also, Rolf Meier Bode ist ja noch aktiv. Der hat ja wirklich noch Album. Also 2006 hat er das letzte Album gemacht. Das klingt so ein bisschen filmischer, cinematischer, weil das halt ein großer Filmfan schon immer war. Der hat ja immer so Filmzitate in seine Musik eingebaut. Und der hat dann halt irgendwie, ich glaube vor 2 Jahren, hat so ein Digital-Only-Album rausgebracht, das so ein bisschen filmisch auch klingt. Und auch sehr cool, also ist gar nicht so, hat gar nicht diesen 90s-Vibes, aber ist halt einfach sehr gut komponiert. Und Dune macht auch noch Sachen, das habe ich nicht so verfolgt, aber vor einem Jahr kam noch eine Platte raus, die klang tatsächlich so Richtung wie früher, wie in den 90ern.
Boah, ich glaube, ich werde gleich mal recherchieren. Das muss ich irgendwie zum Mal gehört haben. Das macht mich.
Boah, also ich muss warnen, wenn man das nämlich macht, die die YouTube-Empfehlungen sind ganz schlimm. Also wenn du wirklich einen 90s-Song reinpackst, dann taucht natürlich links, rechts der nächste auf.
Ja,
und das ist wie so eine Zeitreise durch so eine. Man kriegt voll den 90s-Flash.
Raus, ne? Das stimmt.
Ja.
Ja, vielleicht.
Aber Duki, das hat mich auch total. Ja, echt, das war also die auch in den 90ern der Punkrock, auch was die Ärzte damals gemacht haben, da gab es so Songs wie Hippie Hurra oder Mitten in die Fresse und so. Schunder-Song?
Ja, ein Song namens Schunder, glaube ich, wenn man es ganz korrekt
Sonntag ist Schunder oder so.
Nicht 100% sicher.
diesem geilen Video, wo die dann in Anzug und Frack diese Parade singen und dann so immer mitten in die Fresse fallen.
Sehr toll. Ja.
Ja, das war meine Jugend.
Ja, witzig. Das, gut, dass wir das auch
machen. Blümchen und die Ärzte.
Ja. Ja. Ja, aber so war es ja tatsächlich. Ja. Und Lotus.
Alter, Lotus, ja, aber Lotus, so jetzt, um noch die Kurve zum Spiel zu kriegen, Lotus hatte nicht die Kollision wie bei Outrun. Das war immer merkwürdig bei Lotus. Lotus hat so eine Pinball-Physik. Also wenn er da nämlich irgendwas am Streckenrand trifft, dann bounzt der Wagen so komplett Banane davon ab. Mhm. Und wenn man dann versucht hat, gerade jemanden zu überholen, ist man dann gleich wieder gegen diesen Wagen gerannt. Oder so, ba-bang, und dann war weg. Also ist der Konkurrent einfach davon gerast, weil du diesen Bounce-Effekt irgendwie drin hast. Da,
ja.
Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und es gab im zweiten Teil Baumstämme, über die man rüberfliegen konnte. Das war so ungefähr das Bekloppteste, was man sich vorstellen kann.
Das, wir waren auch genervt wie die solche. Das war vor allem so ein Quatsch. Lass uns da mal ein Rennen fahren. Ja, durch die, was weiß ich, schottischen Highlands oder so. Und da liegen überall Baumstämme auf der Straße. Also alle oder Steine, so riesige Felsbrocken, wo die Straße dann so reingebaut wurde.
Ja.
Das war, darüber hat man sich nicht so viele Gedanken gemacht, das stimmt.
Ja, wobei da wirklich auf einer Mega der geilste Effekt irgendwie auch war, und das hat da total das Geschwindigkeitsgefühl erzeugt, ist, wenn du halt so ins Tal runtergefahren bist und unten in der Senke waren dann tatsächlich dann so Flüsse und Seen, die man durchkreuzt hat. Also die haben sich da echt einiges einfallen lassen. Das war schon sehr witzig. Ja, die kleine Zeitreise bei Insert Moin.
Ja, das hat sich jetzt so ergeben. Was soll man machen?
So, ich würde jetzt gerne, dass das in den Kommentaren im Discord und auf Twitter sich ganz viele Leute melden, die genau wie wir früher diese ganze 90s-Musik mitbekommen haben. Also wer von euch hat das Modul, das Blümchen, die Schlümpfe, Cotton Eye Joe, wie heißen die? Redneck.
Redneck. Die gibt's immer noch.
Die gibt's, was? Die gibt's auch noch?
Ja, da habe ich, das habe ich mal auch irgendwo, das ist jetzt gesundes Halbwissen, auch irgendwo in meinem Cast gehört, dass die mal zum Verkauf waren. Ah. Du konntest mal die Marke Rednecks, also die Band quasi, für 1 Million Euro kaufen oder so. Mhm. Und die sind auch irgendwo gar nicht so unerfolgreich. Ich weiß aber nicht mehr genau wo. Da muss ich jetzt mal mit Nischenwissen daherkommen. Aber das ist jetzt, mehr Details habe ich da auch nicht. Aber die gibt es tatsächlich noch. Also natürlich völlig andere Besetzung mittlerweile bestimmt. Aber
also das ist so abgefahren. Also damals gab es noch so, wenn ich mich nicht irre, gab es noch Neckermann als begehbaren Laden. So.
Echt?
Ja, oder? Wenn es das war, ich kann mich nicht genau daran erinnern, was für ein Elektronikladen da war. Es ist so, in meinem Kopf schwebt das irgendwie rum. Ich muss mal irgendwie überlegen, was das war. Aber es war immer irgendwie so, dass die Musikbereiche, das waren so wie bei Karstadt, was waren immer so extra Abteilungen. Man ist dann so rein, so in so einen abgesperrten Bereich sozusagen, damit man da halt, also es ging auch um Diebstahl, weil dann war dieser Bereich, hatte dann irgendwie auch mal so eine Schranke, eine Magnetschranke, und da habe ich dann halt immer irgendwie, es gab ja kein Internet, und das Viva war jetzt auch nicht unbedingt bei jedem empfangbar, also das war ja dann irgendwie, glaube ich, Fernsehen, das dann nicht über Antenne empfangbar war, das war, glaube ich, nur Kabel, und deswegen hatte man nicht unbedingt die Ahnung, welche Tracks jetzt neu waren, und wenn man jetzt nicht gerade irgendwie mal die neue Babo jetzt gekauft hat, die ist ja in den 10.000, ich glaube, da gab es ja 40, 50 Stück oder so von.
Ja, oder auf dem Schulhof zufällig gefunden.
Ja, da habe ich dann immer so die Maxi-CDs durchwühlt und dann immer Sachen gefunden. Und ich war damals ein Riesenfan von das Modul. Und dann gab es halt so Songs wie Robby Roboter. Müsste man heute eigentlich mal zu Detroit spielen.
Robby
Roboter sucht eine Roboterbraut. Mit silbergrauen Augen. Ich glaube, so war der Text.
Da kann ich dir wirklich nicht helfen, tut mir leid.
Ja, da bin ich in zweierlei Hinsicht, ne? Da kann man einem wirklich nicht mehr helfen.
Ich würde ja so gerne, aber da ist
wie konnte ich das vergessen? Scooter gab es doch auch.
Ja, es gab auch Nana.
Nana?
Das sagt dir das nichts? Nee. Das war dieser Pseudo-Gangster-Rapper.
Ah.
Auch ein Deutscher, so ein Riesentier. Ganz bulliger, schwarzer, total. Wie hieß noch das Lied? I'm Lonely oder so? Mhm. Der Rain Man. Ach, das kennst du bestimmt.
Das kenne ich, ja.
Ja, da konntest du nicht dran vorbei, wollte ich gerade sagen. Genau, deswegen weiß ich das jetzt auch. Die war nämlich, oh Gott, jetzt kommt mein Gehirn
auf. Ja, jetzt kommt der 90s-Fest, ne?
Ja, aber wirklich. Nee, die waren auf, wir haben dieses Jahr Silvester zu Hause gefeiert und haben da so ganz spießig den Silvester-Countdown irgendwie im ARD oder ZDF laufen gehabt. Und da sind nämlich nach Mitternacht sowohl die Rednecks als auch Nana aufgetreten. Deswegen habe ich diese Infos auch.
Abgefahren.
Ja, ja, krass, ne? Ja, abgefahren, ey. Und der ist wohl irgendwie Musikproduzent jetzt und ist damit sehr erfolgreich. Also der ist wohl, hat wohl die Seiten gewechselt und ist da wohl ziemlich groß im Geschäft. Muss wohl ein sehr smarter Typ sein, aber das kann ich nur aus dritter Hand berichten. Ihr habt den nie getroffen. Naja.
Cool, ey.
Meet and greet mit Nada, das wäre doch noch was.
Geil. Ja, wir schwelgen noch ein bisschen Erinnerung. Ja. Vielleicht fühlen sich die andere auch angesprochen. Wir laden herzlich ein. Solche Spiele erinnern natürlich auch an eine bestimmte Zeit dann irgendwie zurück. Horizon Chase Turbo, vielen Dank, dass du das mit mir besprochen hast.
Ja, sehr, sehr gerne. Und auch für die zweite Hälfte des Casts.
Und dann wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Euch auch.
Bis dann. Ciao.